Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die ersten 7 Monate des Jahres hatten es an den Rohstoffmärkten in sich. Gold Anfang des Jahres auf Rekordständen, geopolitische Krisen, die Diskussionen über seltene Erden, Helium in KI-Chips und steigende Energiepreise und die Frage, wie abhängig Europa eigentlich von den Rohstoffimporten ist. Zeit also, eine vielleicht etwas verspätete Halbjahresbilanz in der Mitte des Jahres zu ziehen. Welche Entwicklungen haben überrascht? Welche Trends bleiben bestehen? Das Ganze machen wir heute beim Rohstofftalk mit Michael Blumenroth. Er ist Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Michael, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, Manuel.
Wenn wir mal schauen, du hast ja dir auch die ersten 7 Monate mal angeschaut und wir blicken mal zurück. Was waren für dich so die größten Überraschungen an den Rohstoffmärkten?
Ja, die größten Überraschungen war vielleicht die teilweise enorme Volatilität bei vielen Rohstoffen. Also das war natürlich, wir reden ja immer über Gold, da haben wir diesen starken Anstieg gesehen im Januar, dann diesen Absturz Anfang Februar, der auch wirklich dann das auf die Titelseiten der seriösen Presse geschafft hat. Das kann ich mich auch kaum daran erinnern, dass das jemals der Fall gewesen ist. Und gerade auch Energierohstoffe, Öl oder Erdgas, da sind ja dann Tagesschwankungen, 7-8% sind dann irgendwann im Verlauf des ersten Halbjahres ja fast schon normal geworden. Also das ist etwas, was man, denke ich mal, im Vorfeld des Jahres nicht erwarten konnte. Unsere Kollegin Research, das fand ich ganz spannend, kann ich noch erwähnen, die hatten in ihrem Jahresausblick alles andere als langweilig genannt auf Englisch. Und glaube ich, das ist genau, das trifft es eigentlich schon ganz gut. Man hat vielleicht erwartet, dass dieses Jahr ein bisschen ruhiger wird, aber stattdessen die Volatilität, also die Schwankungen der Preise, jetzt gerade auch im Tagesrhythmus, die hat dann doch mich überrascht, kann ich durchaus so sagen.
Und man muss sagen, die geopolitischen Unsicherheiten waren auch ganz weit vorne, ob Nahost, Handelskonflikte, Zollstreitigkeiten, all das spielte wieder eine Rolle. Wie stark haben diese politischen Entwicklungen sich dann auch auf dem Rohstoffmarkt bemerkbar gemacht?
Ja, auf alle Fälle sehr stark. Gerade natürlich Energierohstoffe insbesondere. Wir sind ja immer noch in der Endphase des Nahostkonflikts, so weiß man nie, ob der nicht irgendwann dann wieder eskaliert. Das ist ja dann auch einfach nur, jede Lösung, die wir bis jetzt gesehen haben, ist ja dann eher so eine vorübergehende gewesen. Da haben wir diesen starken Anstieg der Energierohstoffpreise gesehen, also Ölpreise schaut ja jeder jeden Tag fast drauf. Wir sehen es auch, wenn ich an der Tankstelle vorbei jogge oder diejenigen, die tanken müssen. Und natürlich auch hier in Europa, Erdgas ist für uns ein großes Thema, weil wir da ja auch sehr abhängig sind von anderen Ländern. Da haben wir auch eine Verdoppelung des Preises teilweise gesehen. Und diese Bewegung der Energierohstoffe, die haben sich dann wiederum auf die anderen Anlageklassen oder auf die anderen Rohstoffe auch ausgewirkt. Also da kommen wir sicherlich im Verlauf des Interviews noch drauf, gerade auf die Edelmetalle. Bedeutet also, dass wir, denke ich mal, tendenziell, dass genau solche Sachen, also Geopolitik, Nahostkonflikt und nicht vergessen Russland-Ukraine-Krieg, der geht ja auch leider ist jetzt über 4 Jahre ins 5. Jahr schon deutlich hinein. Also diese geopolitischen Entwicklungen, die sind doch, glaube ich, sehr starke Preistreiber an den Rohstoffmärkten gewesen und werden es wahrscheinlich auch weiterhin bleiben.
Wir haben oft auch schon über die Abhängigkeiten von Europa und Deutschland von Rohstoffen gesprochen. Hat sich da 2026 etwas verbessert oder sind wir vielleicht sogar noch mehr unter Druck?
Ich glaube, wir sind da vielleicht sogar so ein bisschen mehr unter Druck noch. Sieht man jetzt gerade auch an Erdgas beispielsweise. Unsere Speicher sind sehr schwach gefüllt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Man darf nicht dran denken eigentlich. Wir haben ja jetzt einen Sommer gehabt, wo ich mich kaum daran erinnern kann. Eigentlich Regen ist in Frankfurt abgeschafft worden, mehr oder weniger. Wir haben Tage über 30 Grad im Höchst, oder 30 Grad als Höchsttemperatur. Kann ich mich auch nicht daran erinnern, weil wir jemals so viele Tage gesehen, auch über 40 Grad dieses Jahr. Aber nichtsdestotrotz, der nächste Winter kommt bestimmt. Und der letzte, wenn wir uns zurückerinnern, was man ja kaum noch sich vorstellen kann, der war ja relativ kalt gewesen. Und wenn ich jetzt dran denke, dass der nächste Winter bei uns in der Wohnanlage, da wird noch mit Erdgas geheizt, das natürlich stellt sich für uns jetzt auch die Frage, wie und wann das umgestellt werden wird. Aber momentan sind wir halt abhängig vom Erdgas zum Beispiel aus dem Ausland. Und da ist etwas, unsere Abhängigkeit nicht kleiner geworden, würde ich sagen, sondern ganz im Gegenteil, dadurch, dass aus dem Nahen Osten Erdgasangebot ausfällt, was normalerweise nach Asien geht, steigen die Preise auch dort. Es beginnt so eine Art Wettkampf um Erdgas momentan. Und da ist, denke ich mal, vielleicht mittel- bis langfristig könnte dann ein Umdenken stattfinden. Also was mich gefreut hat, war zum Beispiel jetzt zu lesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, kann ich ja durchaus mal erwähnen, dass jetzt auch in Sachsen nach seltenen Erden eine Firma die Erlaubnis bekommen hat, sich das Ganze mal anzuschauen, ob die da vorhanden sind, was ja jetzt in Deutschland immer so ein Prozess ist, der ein bisschen länger dauert. Auch im Rheingraben gibt es zum Beispiel auch Lithium, das sind der Rohstoffe, da haben wir auch schon mal oder häufiger in dieser Sendung drüber geredet, seltene Erden, Lithium, müssen wir alles importieren momentan. Vielleicht setzt so langfristig betrachtet ein Umdenken tatsächlich oder findet ein Umdenken statt, dass wir ja auch in Deutschland durchaus Rohstoffe haben, die nur darauf warten, dass wir die dann vielleicht auch mal aus der Erde rausholen. Ist natürlich immer, muss gucken, auch wegen Umweltschutz und Natur, das muss man natürlich auch beachten, aber vielleicht mittel- bis langfristig wird einem klarer, dass diese Abhängigkeit dann doch vielleicht mal verringert werden könnte.
Abhängigkeiten ist ein anderes Thema. Auch über China haben wir öfter gesprochen, die ja sehr langfristig denken und gerade sich auch viele strategische Rohstoffe gesichert haben. Wie ist der Eindruck 2026? Hat sich das im Laufe des Jahres auch nochmal bestätigt?
Ja, definitiv. Ich denke, China ist da ja auch mit strategisch sehr langfristig unterwegs. Da geht es nicht darum, oder wie stehen wir in einem halben Jahr oder einem Vierteljahr, sondern es geht eher darum, wie stehen wir in 5 oder in 10 Jahren. Und da ist China, glaube ich, weiterhin sehr aktiv, was sicherlich, denke ich mal, auch China vielleicht ein bisschen entgegenkommt, sind diese geopolitischen Wirrungen, die wir in diesem Jahr gesehen haben, gerade der Nahostkonflikt und dann auch das Verhalten der USA in dem Konflikt, was vielleicht bei einigen Ländern ein bisschen kritisch angekommen ist, was, denke ich mal, dann auch mittelfristig für China die Möglichkeit eröffnet, noch weitere Partner zu finden, weil China kann man so stehen, wie man möchte, aber momentan für den Status quo schaffen sie es, den Eindruck zu vermitteln, dass sie doch ein sehr verlässlicher Partner sind, der sich dann auch nicht weiter einmischt, wenn einmal eine Entscheidung getroffen ist oder eine Vereinbarung. Und das, denke ich, kommt da diese gesamte geopolitische Entwicklung in diesem Jahr, kommt China da weiterhin zugute und sicherlich werden sie auch gerade, wenn man jetzt aus chinesischer Sicht ins Jahr 2040 oder 2050 denkt, versuchen diese Strategie weiter auszuweiten.
Schauen wir mal auf die Edelmetalle, auf Gold. Da hatten wir Anfang des Jahres das große Rekordhoch bei knapp 5.500 Dollar je Unze und sind dann ja deutlich runtergegangen und sind in letzter Zeit bei dieser 4.000er Marke irgendwie so plus minus kleben geblieben. Was waren für Gold so die Treiber?
Ja, das ist ja recht spannend gewesen jetzt im Verlauf des ersten Halbjahres. Also erstmal die Euphorie, die wir im letzten Jahr hatten, eigentlich seit Oktober ging es ja dann schon stramm nach oben. Die hat sich erstmal fortgesetzt im Januar. Das war einfach vielleicht der Hype, wenn irgendwo, ich fahre jetzt selten Taxi, aber wenn der Taxifahrer einem erzählt, dass man in Gold investieren muss oder wenn man halt irgendwo das in der Zeitung liest oder im Supermarkt Gespräche hört oder beim Bäcker, dann weiß man da, die Luft könnte nämlich ein bisschen dünner werden. Und wenn wirklich jeder nur noch bullisch ist und dann auch andere Banken Kursziele raushauen, die irgendwo Richtung Mond unterwegs sind, dann wird nämlich die Luft ein bisschen dünner. Was hinzukam, waren auch diese starken Preissteigerungen bei Silber. Da hat sich der Preis ja mehr als verdreifacht. Im letzten Jahr hatte Silber den Goldpreis mit hochgezogen. Also sagen wir mal, Anfang des Jahres, Januar noch der Hype in Gold, Begründung, dafür kommen wir sicher auf die Gründe später drauf nochmal, können wir nochmal darauf eingehen, warum Gold immer noch ein gutes Investment ist, aber dann irgendwann war halt jeder long positioniert, also jede Großinvestoren hatten Kaufpositionen, es fehlten denn die Anschlusskäufer und sobald dann irgendwann mal der Preis so ein bisschen korrigiert, was er dann Anfang Februar recht stark gemacht hat, dann kommt so eine Lawine halt ins Rollen, dann so ein kleiner Schneeball und auf einmal unten im Tal kommt dann so ein riesen Klumpen an. Und da war das Problem, glaube ich, auch, was in den Medien nicht so richtig rauskam, dass dann auch natürlich, es gibt Optionsmärkte, Terminmärkte, Future-Märkte, wo dann auf einmal Nachschussverpflichtungen wachsen und erfüllt werden müssen. Optionen, wenn man dann Optionen verkauft hat, auf einmal muss man da riesige Beträge hin und her schieben, kaufen, verkaufen. So schnell kann man gar nicht auf die Taste drücken, wie sich der Preis sich da bewegt und das Ganze. Diese ganze Gemengelage hat den Goldpreis dann runtergetrieben. Und was dann passiert ist, denke ich mal, was das erste Halbjahr klar dominiert hat, ist der Nahostkonflikt, also die Eskalation dort Ende Februar. Und da dann der, wie wir schon am Anfang sagten, Ölpreise stark gestiegen, haben sich ja teilweise verdoppelt seit Jahresbeginn, waren bei 120 Dollar pro Barrel gewesen zeitweise, wenn man jetzt auf Brent schaut, Erdgas hat sich verdoppelt. Das bedeutet, Inflationserwartungen steigen, die Inflationsraten selbst steigen auch jetzt schon und die Notenbanken mussten umschwenken. Anfang des Jahres war noch erwartet worden, dass viele Notenbanken die Zinsen senken, auch EZB vielleicht, die US-Notenbank Fed, auf alle Fälle hat man eingepreist gehabt damals und auf einmal dreht sich das um 180 Grad. Zinsen, Leitzinsen steigen, EZB hat schon mal erhöht, andere Notenbanken auch, Inflationserwartungen steigen und Gold zahlt leider keine Zinsen, keine Dividenden, bedeutet, die Konkurrenz war groß und gerade Renditen auch von Staatsanleihen, die ja noch als sicher gelten, auch als sichere Hafen, Konkurrenz zum Gold, Renditen hochgekommen, bedeutet, wenn ich 5% für eine 30-jährige US-Anleihe bekomme, dann überlege ich als Großanleger vielleicht, ob ich die nicht einfach nehme und dann im Depot behalte. Und das war jetzt das Problem gewesen für Gold insbesondere im zweiten Quartal, wo wir jetzt dann tatsächlich dann auch diesen, wie du gesagt hast, Kurzrückgang Richtung 4.000 Dollar die Unze gesehen haben, wo sich das Ganze aber jetzt dann doch stabilisiert hat, denke ich mal, wo sich jetzt auch die ersten Anzeichen vielleicht bilden, dass wir jetzt wieder eine Kehrtwende sehen können.
Aber es wurde ja zwischendrin auch gesagt, dass Gold so diese ganz klassische Funktion des sicheren Hafen vielleicht ein wenig verloren hat. Und außerdem ist ja noch Kapital zwischen Gold und Tech-Aktien so ein bisschen hin und her gegangen. Wie hat sich das inzwischen verändert?
Ja, absolut. Das ist ein sehr guter Punkt. Danke, dass du es nochmal erwähnst. Also sicherer Hafen hätte ich auch gedacht, ehrlich gesagt. Wenn mir am Anfang März mich jemand gefragt hat, hätte ich gesagt, ja, Gold, warum nicht? Ne? Also geopolitisch eskaliert da gerade irgendwas, was sehr unangenehm sein kann für die Weltwirtschaft und für natürlich auch aus humanitärer Sicht. Da muss eigentlich Gold haben. Aber dann kam ja genau das Gegenteil. Als es runterging, gingen alle raus. Ich denke schon, dass wenn man jetzt einen ganz langfristigen Zeithorizont hat, dass diese sichere Hafenfunktion wieder kommen wird, auf alle Fälle. Und was du auch erwähnt hast, völlig zu Recht, wir haben dann ja auch weiterhin diese riesigen Kursgewinne gesehen bei vielen Technologiefirmen. Auch starke Schwankungen dort, es ging auch immer mal wieder runter, aber im Endeffekt haben wir dann ja verlässlich über die Zeit immer wieder neue Höchststände gesehen. Und wenn wir da jetzt Firmen sehen, auch gucken wir in Südkorea zum Beispiel der Index, Firmen, wo sich der Aktienwert verzehnfacht hat innerhalb eines Jahres, dann ist man natürlich als Großanleger auch mal versucht, da mal reinzugehen, das Ganze. Man muss dann Anlegern ja irgendwie erklären, wie man sein Geld gemacht hat. Und das war das Problem auch, denke ich mal, viele aus Gold raus, bringt keine Zinsen, bringt keine Dividende, war auch keine Kurssteigerung mehr zu sehen, aber Aktienmärkte, wusch, mit kleinen Unterbrechungen, ordentlich die Rakete hat gezogen. Alle DAX hat neues Rekordhoch gemacht dieses Jahr, die US-Indizes neue Rekordhochs von asiatischen Nikkei in Japan, Kospi, alle nach oben und das hat viel Geld rausgezogen. Ich denke aber mit diesen exponentiellen Kursgewinnen teilweise, dass jetzt auch wieder genau das sichere Hafenargument reinkommen kann. Irgendwann kommt eine Korrektur. Irgendwann kann auch mal sein, dass die Korrektur stärker ist, dass es mal richtig nach unten geht und dann sich halt nicht so schnell wiederholt. Und da vermute ich, dass viele Großinvestoren, Pensionsfonds oder Versicherungsgesellschaften so allmählich einen Teil ihres Portfolios auch wieder in Richtung Gold umschiften könnten, um halt dafür gewappnet zu sein, falls der wirklich in so eine Art Crash kommen würde an Aktienmärkten.
Im Gold haben wir auch über andere Rohstoffe gesprochen, von Kupfer bis Silber bis sogar Helium. Was hat dich da vielleicht am meisten überrascht?
Ja, tendenziell denke ich vielleicht auch so ein bisschen die Industriemetalle, gerade wie du sagst Kupfer, wir haben auch Aluminium, Nickel, Aluminium erklärt sich das, weil auch so ungefähr knapp 10% des Weltangebots über die Straße von Hormuz normalerweise verschifft werden, was jetzt natürlich wegfällt. Nichtsdestotrotz haben wir eigentlich, kann man ja denken, Krieg im Nahen Osten, Angebot da unten fällt weg, ob es nun Helium ist, für die Chipindustrie wichtig, da haben wir neulich erst drüber geredet, kann man sich uns alle Folgen sicherlich gerne mal anschauen, war alles bis jetzt dieses Jahr sehr spannend gewesen, aber gerade es gab ja dann die Erwartung, dass die Weltkonjunktur schwächelt, in Asien fehlt das Erdgas, da fehlt das Helium, da fehlen Düngemittel, da fehlt alles, naheliegend wäre, dass die globale Konjunktur eine Schwächephase, eine Delle durchmachen muss. Stattdessen läuft's eigentlich, die Industrie läuft, die Frühindikatoren sehen sehr gut aus. Sogar das im zweiten Quartal ist die Wirtschaft in Europa, Deutschland, USA sogar stärker gewachsen, als man vermutet hat. Die Analystengemeinde war ein bisschen pessimistisch. Und da denke ich mal gerade Industriemetalle, so Kupfer, häufig über 14.000 Dollar pro Tonne gehandelt. Das sind Rekordhoch. Das sind 40% mehr, als wir im letzten Jahr als Preis gesehen haben. Und das hat mich dann vielleicht auch so ein bisschen überrascht, dass diese ganzen Industriemetalle so sehr resistent waren gegen diese Erwartungen, dass die Weltkonjunktur vielleicht einen Dämpfer durchleben muss.
Wenn wir jetzt diese ganzen Themen, die wir auch schon besprochen haben, Energiewende, KI, Rüstung, Infrastruktur, die Geopolitik, wenn wir das mal alles zusammenrühren, wird immer wieder mal der Begriff eines Superzyklus, eines Rohstoff-Superzyklus in den Mund genommen. Kann man davon sprechen?
Ja, ich finde das natürlich sehr reißerisch, dass wir am besten so in Großbuchstaben auf so eine Zeitung, die auch in Großbuchstaben zeigt, Rohstoffe-Superzyklus, so kommt man das immer ein bisschen vorne. Kann natürlich auch ein bisschen Eigeninteresse dahinter stecken, aber tendenziell denke ich, dass es nicht unberechtigt davon zu sprechen. Ich wäre jetzt, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtiger unterwegs, ich bin da ein paar Jahre im Geschäft hier, wenn jeder anfängt darüber zu reden, dann wird es eigentlich ein bisschen schwierig. Aber tatsächlich, du hast es auch erwähnt, genau diese Gründe, wir haben KI, Rechenzentren, ein Rechenzentrum braucht immense Mengen an Strom, was jetzt auch in einigen Ländern tatsächlich jetzt anfängt, tatsächlich ein Problem zu werden oder was auch bei der Bevölkerung auf Widerstand stößt, das haben wir auch hier in Hessen, die sind auch 2-3 Rechenzentren, die geplant sind, die jetzt dann aufgrund von Bürgerprotesten erstmal nicht gebaut werden und da für alles, was man da braucht, ob man Rechenzentren, Stromleitung, Kupfer, wir haben hier kein Kabel am Mikrofon, aber hier überall ist Licht hier, die Computerbildschirme hinter uns laufen alle mit Strom und dazu brauche ich Kupferleitungen, ich brauche Aluminium, ich brauche Nickel für Edelstahl, für die ESG, für Windräder, Solarpaneele brauche ich auch Metalle in jedweder Form, ob es nun Kupfer, Nickel oder auch Silber ist für Solar. Und deswegen denke ich schon, wir haben sehr viel zu tun, was Infrastruktur anbelangt. Die KI steht meiner Ansicht nach oder unserer Ansicht nach, auch sehen meine Kollegen genauso, erst am Anfang. Es kommen jetzt noch mehr Anwendungen dazu, wo vielleicht Roboter selbstständig dann Autos zusammenschrauben können oder Autos selbstständig durch die Gegend fahren. Das ist ja alles noch so in den Kinderschuhen. Und da denke ich mal, das spricht tatsächlich dafür, dass wir jetzt auf Jahre hinweg eher doch Nachfrage sehen in Rohstoffen, die steigt. Also ein Kupfer sagt man sogar, sie könnte sich bis 2030 verdoppeln und ein Angebot, was nicht gleichzeitig mitziehen kann. Also das spricht dann natürlich schon für steigende Preise.
Lass uns mal nach vorne schauen. Wir haben noch ein bisschen mehr als 4 Monate in diesem Jahr. Wo könnte das dafür die Rohstoffmärkte hingehen?
Also ich denke schon mal gerade, wie gesagt, dass für Metalle eigentlich die Aussichten weiterhin gut sind. Ich denke auch für Gold, dass das weiterhin laufen, dass das wieder besser laufen könnte als jetzt in den letzten Monaten. Das Entscheidende wird, glaube ich, sein, jetzt Ende August haben wir dann in Jackson Hole ist das FED-Symposium, was normalerweise, also von der US-Notenbank treffen sich Notenbanker in der ganzen Welt. Schöne Berge in Wyoming, da kann man nochmal gut Luft schnappen, da ist nicht so heiß wie hier in Frankfurt in den letzten Wochen und Monaten. Da besteht eine Möglichkeit, das ist häufig genutzt worden, um so einen kleinen Hinweis zu geben, wo die Geldpolitik so hingehen könnte. Und wenn jetzt tatsächlich die Ölpreise wieder sinken sollten oder sich auf einem niedrigen Niveau festbeißen sollten, also eher so 70, 80 Dollar pro Barrel anstelle von 100 Dollar pro Barrel, dann spricht einiges dafür, dass die Notenbanken nicht so aggressiv die Zinsen erhöhen müssen. Und das wiederum spricht dann halt dafür, dass auch der Goldpreis und damit auch Silber und Co. wieder Luft nach oben haben. Also je niedriger die Zinsen sind oder je weniger die Notenbanken die Zinsen erhöhen, desto besser für Gold, Industriemetalle. Und da denke ich mal, das ist durchaus ein Szenario, was möglich ist, was auch nicht unwahrscheinlich ist, wenn jetzt tatsächlich mal nachhaltig im Nahen Osten Ruhe herrschen sollte. Also relative Ruhe, wahrscheinlich wird da nie ganz Ruhe herrschen, aber wenn die Sachlage sich deutlich entspannt hat, dann sollte der Weg gerade für Gold frei sein, dass er jetzt in den letzten Monaten ein bisschen gelitten hat, nach oben zu schauen. Deswegen würde ich sagen, Ende des Jahres jetzt vorausschauen, ohne die Kristallkugel ordentlich geputzt zu haben, Gold, Edelmetalle und Industriemetalle vielleicht auch noch ein Stück höher, also Gold ein ganzes Stück oder moderat höher, Industriemetalle ein bisschen höher, Öl und Erdgas dann eher wieder ein bisschen niedriger.
Sind das dann auch die Rohstoffe, die Anlegerinnen und Anleger im Auge haben sollten?
Ja, definitiv. Ich denke, gerade der Goldpreis, der hat jetzt meiner Ansicht nach, könnte er jetzt vielleicht mal einen Boden gefunden haben. Wir hatten die 4.000 Dollar pro Unze Marke mal unterschritten gehabt, haben uns dann auch wieder eine Erholung gesehen, 4.200 und ein bisschen drüber Dollar die Unze. Ich denke, das sind genau die Rohstoffe, wo Anleger drauf gucken müssen. Vielleicht am wichtigsten natürlich der Ölpreis. Wenn der Ölpreis wieder auf 100, 120 Dollar pro Barrel geht, dann ist auch die Luft aus dem Gold-Luftballon schnell wieder draußen. Denke ich persönlich nicht, aber erstmal Öl gucken und wenn der Ölpreis sich nicht wieder nach oben bewegt, dann spricht vieles für die Metalle.
Sagt Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Vielen Dank, dass du heute zu Gast warst.
Sehr gerne mal.
Und wir sehen uns im kommenden Monat wieder mit dem nächsten Rohstoff-Talk. Ihnen wünsche ich erstmal noch eine schöne Sommerzeit und wir sehen uns dann bald wieder. Alles Gute, bis dann. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.